Die Mikroimmuntherapie geht von einer Erregerursache aus, also dass gewisse Dinge im Körper schon vorhanden sind, die sich reaktivieren können, die dann eben getriggert werden.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge blicken wir auf den Einsatz der Mikroimmuntherapie zur Behandlung von Long-Covid. Ich bin Jasmin Niederstensche, Fachredakteurin des Magazins Komet. Heute spreche ich mit Naturärztin und Heilpraktikerin Dr. Corinne Heitz. Sie arbeitet seit über 25 Jahren in eigener Praxis in der Schweiz, unter anderem mit der Mikroimmuntherapie. Liebe Corinne, herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht kannst du uns zu Beginn einfach mal ein bisschen was über dich erzählen und dich kurz unseren Hörern vorstellen. Wer bist du und welche Expertise bringst du mit in den Podcast heute?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Corinne Heitz. Ich bin Heilpraktikerin und Naturärztin in der Schweiz. Habe beide Ausbildungen gemacht, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz. Ich habe ein Doktorat in Philosophie, welches aber eine Doktorarbeit in Philosophie und Medizin beinhaltet, was ich allerdings erst mit über 50 gemacht hatte. Das habe ich deshalb so spät gemacht, weil ich gemerkt habe, dass man in gewissen Gebieten ohne Titel, ohne Mittel ist. Und ich habe es eigentlich für die Patienten gemacht, damit die gegenüber ihren Ärzten ein stärkeres Votum haben, wenn es eben um schwerwiegende Erkrankungen geht. Und meine Expertise ist, von außen gesehen würde man sagen, ja, die ist Expertin für Mikroimmuntherapie. Mein Selbstbild ist ein bisschen anders. Ich würde sagen, ich habe die wirklich große Gabe, die Dinge in ihrem Ganzen zu erfassen, in ihrer Wechselwirkung, in ihrem Sein, auch die Menschen wahrzunehmen. Und ich kann die Zusammenhänge erkennen. Und für mich ist deshalb die Mikroimmuntherapie ein Teil von meiner Expertise, weil ich das Immunsystem mit seinem ganzen Netzwerk als Mittelpunkt unseres großartigen ganzen menschlichen Seins erfasse.
Wie bist du denn damals überhaupt zur Mikroimmuntherapie gekommen? Beziehungsweise du beschäftigst dich ja auch in der Praxis sehr viel mit Erkrankungen des Immunsystems, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen. Also was war da zuerst da? War es der Fokus auf die Krankheiten oder war es die Mikroimmuntherapie? Was kam zuerst?
Es war zuerst der Fokus auf die Krankheiten. Nachdem ich meine Ausbildung hatte, wollte ich nicht wie die anderen einen Schwerpunkt in einer Therapieform haben, sondern ich wollte einen Schwerpunkt in einer besonderen Form von Erkrankungen haben. Also jetzt nicht so wie ein Endokrinologe oder ein Internist, sondern es gab Krankheitsbilder, die nicht zuordnenbar waren. Das sind die meisten Autoimmunerkrankungen, das sind chronische Erkrankungen, das war damals auch schon chronische Erschöpfung. Und ich habe eigentlich da schon dieses Interesse gehabt, jetzt eben für diese spezielle Sache mehr Wissen haben zu wollen. Und die Mikroimmuntherapie hat letztendlich das ergänzt, was ich vorher schon wusste oder noch nicht wusste. Also es ist so immer eine Mischung. Man kommt mit etwas und dann wird man natürlich noch weitergebildet, indem man sich weiterbildet. Und grundlegend ist es halt die Neugier auch gewesen. Das kam ein Kollege zu mir, der hat mich völlig überreden müssen, dass ich mit zu einem Kongress auf Mallorca gehe. Und da war ich dann plötzlich unter Kollegen, die sich mit Gleichem beschäftigten wie ich.
Und die hatten schon die Mikroimmuntherapie
als mögliche Antwort. Das war ein Kongress der Mikroimmuntherapie. Das war ein Kongress für die Mikroimmuntherapie des Herstellers. Die sind ja auf Mallorca.
Wenn dich jetzt jemand anspricht, jemand neu in die Praxis kommt zu dir und irgendwo im Internet gelesen hat, du bist unter anderem eben Expertin für Mikroimmuntherapie. Und dann fragt er sich, was ist überhaupt die Mikroimmuntherapie? Was würdest du dann antworten?
Die Mikroimmuntherapie ist eine geniale Komposition von homöopathisch verdünnten, also wobei das homöopathisch, können wir gleich wieder ausklammern, aber homöopathisch potenzierten Interleukinen und Substanzen, Zytokinen, wie sie im Immunsystem vorkommen. Und sie kann eben dadurch, dass das Substanzen sind, wie sie im Körper vorkommen, ist das eine Therapie von Gleichem mit Gleichem, also kein Ähnlichkeitsprinzip. Und wir können das Immunsystem mit diesen Substanzen regulieren und nicht linear arbeiten. Also viele Medikamente jetzt aus der Schulmedizin arbeiten linear. Ich mache mal so ein Beispiel. Wir haben eine Entzündung und dann heißt es, TNF-Alpha ist dafür zuständig. Also nehmen wir einen TNF-Alpha-Blocker. So etwas würde in der Mikroimmuntherapie eben nicht passieren, dass wir irgendetwas unterdrücken, sondern wir suchen das zu harmonisieren, indem eben das ganze Netzwerk von immunitären Vorgängen mit berücksichtigt wird und nicht nur diese Einzelrichtung Entzündung blockieren, wie das auch zum Beispiel Kortikoide machen.
Würdest du dann auch darin die Stärke der Mikroimmuntherapie sehen, dass es eben ein nicht linearer Ansatz ist und vielleicht auch, man sagt ja häufig, nicht symptomatisch vorgeht, sondern einfach nach der Ursache von bestimmten Beschwerden sucht und dort ansetzt?
Das ist sicher die absolute Stärke, weil die Ursachen ja noch tiefer liegen. Also Dysregulierung des Immunsystems oder die Disbalance ist ja schon bereits symptomatisch. Und die Ursachen liegen ja noch viel tiefer. Also auch eine autoimmune Tendenz hat wiederum eine Ursache. Und da kommen verschiedene Komponenten dazu. Und die Mikroimmuntherapie geht von einer Erregerursache aus, also dass eben gewisse Dinge im Körper schon vorhanden sind, die sich zum Beispiel reaktivieren können oder dass wir eine genetische Disposition haben, die dann eben getriggert wird durch irgendetwas. Natürlich kommen auch Dinge von außen, Umwelt, Ernährungsfehler. Was heißt Fehler? Ich meine, die Ernährung wird immer schlechter, die Lebensmittel werden nicht besser. Wir haben Herbizide, Pestizide, Giftstoffe in der Ernährung drin. Das verändert natürlich auch unser Zellsystem und dadurch kommt es zu veränderten Zellen und das Immunsystem ist dann eventuell nicht mehr in der Lage, das zu korrigieren, alleine.
Es klingt jetzt schon so an, als ob die Mikroimmuntherapie bei relativ vielen Beschwerden hilfreich sein kann. Was würdest du denn sagen, so nach deiner Erfahrung, was sind so die Problemfelder, wo sie besonders wirksam ist?
Grundsätzlich ist eigentlich die Mikroimmuntherapie bei allem einsetzbar. Wir wissen nur nicht immer schon vorher, dass es da sein könnte. Also wenn jemand kommt mit einer ganz klaren Hüftarthrose, das ist im Röntgenbild sichtbar, dann denkt man jetzt vielleicht nicht als erstes an die Mikroimmuntherapie. Aber vielleicht gibt es einen Grund für diese Arthrose. Und dann sind wir schon wieder in dem Feld, wo wir sagen, naja, der hatte mal eine Entzündung mit irgendwas und das hat das ausgelöst. Und dann ist eben die Ursache doch immer noch da. Ergänzt sich dann eben auch zum Beispiel mit der orthomolekularen Medizin, dass eben Nährstoffe, wenn die fehlen, machen auch Probleme im Immunsystem. Und nicht nur im Immunsystem, der ganze Knochenaufbau und so weiter, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Es gibt aber sicher Fälle, wo man sagen muss, das ist überhaupt nichts für die Mikroimmuntherapie. Und das ist jetzt eben blöd, da fällt mir nichts dazu ein.
Das ist ja auch nicht schlimm, wenn es nichts gibt, was konkret nicht passt, dann muss man auch nichts erfinden.
Genau, also es ist mir eben wirklich nichts dazu eingefallen. Es liegt vielleicht daran, dass die Patienten, die zu mir kommen, ganz explizit deshalb kommen. Also zu mir kommen keine, wo man sagen müsste, das macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn.
Verständlich. Da macht es natürlich Sinn, wenn man dann keine konkreten Fälle vor Augen hat oder im Gedächtnis, wo es halt einfach überhaupt nicht gepasst hat. Wir hatten ja jetzt gesagt, wir würden uns gerne die Mikroimmuntherapie ein bisschen genauer am Beispiel von Long-Covid anschauen. Wir wissen es alle, ist ein brandaktuelles Thema noch immer, schon jetzt seit einiger Zeit auch. Und es gibt da unterschiedliche Schätzungen, was so die Fallzahlen angeht. Eine Studie, die vor ein paar Monaten ein bisschen durch die Medien gegangen ist, geht von mindestens 10% der Infizierten aus, die in der Folge noch unter Long-Covid-Beschwerden leiden. Wie würdest du denn Long-Covid definieren?
Das ist eine ganz schwierige Sache. Meine Erfahrung jetzt hat gezeigt, dass es Long-Covid in dieser Form, wie wir das jetzt beschreiben, eigentlich gar nicht gibt. Es ist das, was wir aus der Mikroimmuntherapie schon lange kennen, dass nach einem Infekt eben gewisse Symptome, chronische Müdigkeit und so weiter bleiben. Die meisten meiner Long-Covid-Fälle haben einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus. Das ist eigentlich das, was ich schon die letzten 30 Jahre behandelt habe. Also damit fängt eigentlich mein Interesse für die Mikroimmuntherapie an. Wir haben diese chronisch Erschöpften durch einen chronisch reaktivierten Epstein-Barr-Virus. Und auch bei den Covid-Patienten sehen wir, die haben eine Vorgeschichte. Also dieses Corona kommt wie on top auf eine schon bestehende längere Vorgeschichte, sei es ein Burnout, sei es eben schon eine chronische Fatigue, Infektanfälligkeit. Also die meisten bringen etwas mit. Und was es wahrscheinlich verschlimmert hat, ist noch dieser emotionale Anteil, dass es eben einen Lockdown gab, dass man darüber gesprochen hat, dass diese Erkrankung eventuell tödlich sein könnte. Das hat alles Effekt. Das geht sehr tief bei den Menschen rein, auch die Angst vor dieser Erkrankung. Das ist neu. Und was auch neu ist, mit dem wir eben vorher nie konfrontiert wurden, das ist dieses Spike-Protein. Also Coronavirus hat ein Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein kann eben einiges im Immunsystem durcheinander bringen. Es kann zu autoimmunen Reaktionen führen. Es kann diesen ACE-Rezeptor blockieren, den es eigentlich bräuchte zur Immunabwehr. Es kann die Mitochondrien schädigen. Dadurch kommt es eben zu diesen Energiemängeln, zu diesen Extremen. Und viele haben eben auch Nebennierenschwächen, also sprich Neurotransmitter sehr tief und kommen halt nicht mehr auf die Füße. Was vielleicht doch noch wichtig ist zu unterscheiden und immer mehr Kliniken und auch die Uni Zürich hat eine Studie dazu gemacht, dass man halt schon unterscheiden muss zwischen Long-Covid-Fällen oder Patienten, die nach der Impfung Corona gekriegt haben, weil diese Vermischung ist nicht ganz korrekt. Also die Uni Zürich hat dazu ein sehr gutes Papier erstellt, dass es eben Fälle gibt, Langzeiterkrankung nach Corona, also Long-Covid, oder es gibt Erkrankung nach Impfung und es gibt Langzeiterkrankungen nach Impfung. Und das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Die Geschichten für die Menschen sind ungefähr die gleichen. Das Spike-Protein, ob es aus der Impfung oder aus Corona kommt, ist für den Körper immer was Neues und die Reaktion wird immer die gleiche sein. Wir haben nur bei der Impfung dann noch diese Messenger-RNA zusätzlich im Getriebe, die wir eben bei den Long-Covid-Fällen nicht haben. Und die wirklich große Herausforderung ist, wie kriegen wir dieses Spike-Protein in den Griff? Und das ist natürlich neu und da gibt es Behandlungskonzepte. Also wir sind ja einige in der Mikroimmuntherapie, da bin ich nicht alleine. Wir haben da auch schon etliche Schulungen dazu gemacht. Jeder hat so seine Ideen. Und letztendlich müssen wir schauen, ob das in 2-3 Jahren noch Gültigkeit hat, was wir jetzt erzählen. Weil Long-Covid ist maximal 2 Jahre alt und unsere Therapieansätze sind vielleicht 1 Jahr alt. Aber wenn wir die alten Konzepte nehmen, die wir eben immer hatten, dann sieht man, dass das bei Corona genauso gut funktioniert. Auch hier saubere Diagnostik, gute Abklärung und dann eben das Ganze behandeln und nicht sagen, wir behandeln jetzt Long-Covid. Das ist ein Name für etwas.
Als aber dieser Name vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es jetzt her ist, das erste Mal aufkam, ist da direkt eine Glühbirne aufgegangen, wo du gesagt hast, das könnte das sein und da habe ich doch schon in der Vergangenheit damit gearbeitet. Und hast du da Parallelen schon gesehen zu eben EBV oder zu der Fatigue, mit der du sowieso schon arbeitest?
Die Glühbirne, das ist ein schöner Ausdruck, ging mir auf, als ich meine erste Long-Covid-Patientin hatte. Und die kam ungefähr 6 Monate nach Infekt. Und ich bin so vorgegangen wie immer. Ich habe sie gefragt, was war vorher, wann war das und so weiter. Und es stellte sich halt heraus, sie war eine Pflegefachkraft und war halt in der Klinik mit Corona angesteckt worden. Die Herausforderung in diesen Kliniken war unter Lockdown und Corona-Maßnahmen so extrem schwieriger wie sonst, dass die halt in einer Überarbeitung, die vorher schon war, noch in eine Superüberarbeitung kam. Das Pflegepersonal ist ausgefallen, es kamen keine neuen. Und also die kam in einen absoluten Burnout. Und für mich war dann klar, ja, ich schaue jetzt erstmal, ist das Epstein-Barr-Virus, wo ist es, wie geht es ihren Stresshormonen, wie geht es ihren Neurotransmittern und was ist mit den Vitaminen, Spuren, Elementen, Mineralien, wo steht die da? Und ich habe eigentlich nichts anders gemacht wie vorher auch, weil ich hatte gar keinen Grund, was anders zu machen, weil ich gar nicht wusste, was ich anders machen müsste. Also sie kommt halt wie jede andere zu mir in die Praxis. Und es hat sich gezeigt, dass sich dann im Laufe von 2 Jahren, wo sie eben bei mir in Therapie war, natürlich dann noch viel mehr Wissen hinzukam. Also das mit dem Spike-Protein kam hinzu. Dann wussten wir, dass es zu einer Mastzellaktivierung kommen kann, dass es eben einen Zytokinsturm gibt bei diesen Infekten. Und nach haben wir die Diagnostik immer weiterentwickelt und weiter nachgeholt, was eben an Neuem kam. Und siehe da, sie hatte einfach alles. Also die hatte jetzt nicht nur das, was wir vorher schon wussten, sondern auch alles, was mit dem Spike-Protein im Zusammenhang hing. Und wir mussten orthomolekular alles auffüllen. Wir mussten die Neurotransmitter, wir mussten die Nebennierenfunktion wieder in Ordnung bringen. Und wir haben natürlich ein EBV und den Varicella Zoster, den hatte sie auch sehr hochreaktiv. Also sie hatte eben auch fast Lähmungserscheinungen und so weiter. Haben wir alles Schritt für Schritt gemacht und siehe da, sie ist auch die erste Geheilte.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sie sozusagen wieder
hat? Ich glaube, insgesamt so ungefähr 2 Jahre.
Ist es so eine typische Zeitspanne oder kann man da keine Verallgemeinerung sagen?
Also ich habe halt jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen zu den EBV-Fällen, die ich früher hatte, das war schon immer so 1 Jahr, 1,5, bis eine komplette Regeneration eintraf. Aber auch da haben wir natürlich parallel therapiert. Also es ist nie nur die Mikroimmuntherapie.
Jetzt hört man in den Medien häufig, es gebe für Long-Covid keine konkrete Therapie. Und gleichzeitig hört man aber auch die ganzen Long-Covid-Patienten, die wir haben, ist wahrscheinlich in der Schweiz bei dir genauso, die sind alle unzureichend versorgt. Jetzt hast du aber schon angesprochen, du weißt eigentlich schon, was dahinter steckt und wie man es therapieren müsste, hast du da das Gefühl, dass da unsere Gesundheitssysteme da komplett die Augen verschließen? Oder woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Situation momentan noch nicht optimal ist?
Ich glaube, es liegt daran, dass man die Vorgänge von so einem Infekt nicht kennt. Also, dass das zu einer Chronifizierung führen kann, das war bis jetzt den Klinikern unbekannt. Also man hat eine Grippe und die vergeht und dann geht es doch wieder gut. Ja, aber es hat doch einige gehabt, die mit einem grippalen Infekt auch schwer krank wurden und die dann vielleicht eine Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündung gemacht haben. Das hat man schon gekannt, aber man hat halt immer nur dieses Symptom dann behandelt. Also man hat dann die Entzündung behandelt oder so. Und diese Veränderung im Immunsystem, möchte ich mal behaupten, ist gänzlich unbekannt. Also klar, unter uns Mikroimmuntherapeuten kein Thema. Es gibt aber auch viele sehr gute Heilpraktiker, die nicht Mikroimmuntherapie machen, die auch Behandlungsansätze haben, die eben über die mitochondriale Therapie, dass man eben Nahrungsergänzung macht, dass man substituiert, wo Mängel sind. Da kommt man schon sehr, sehr weit. Jetzt sind aber alle diese Sachen, sind natürlich keine Medikamente. Und letztendlich ist, was kein Medikament ist und keine Zulassung in der Form mit einer Indikation hat, ist nicht zulässig. Also ich kenne auch Ärzte, die lieber so therapieren würden, wie ich das mache, aber letztendlich nicht dürfen, weil es ja kassenpflichtige Medikamente sein müssen. Also die Alternative ist halt wirklich den Alternativen vorbehalten.
Also dann verstehe ich das richtig, die Mikroimmuntherapie ist auch keine Kassenleistung dann?
Überhaupt nicht. Auch nicht, also oft auch nicht mal die Diagnostik dazu. Das variiert natürlich. Also in Deutschland kann man wahrscheinlich bei Privatpatienten das sehr gut abrechnen. In der Schweiz gibt es den Privatpatienten nicht. Und da läuft das dann über Zusatzversicherungen und da wird es dann auch schon wieder schwieriger. Also solange das eben was medizinisch Anerkanntes ist, im Labor und so, wird es ziemlich gut klappen, auch in Deutschland, in der Schweiz dann schon nicht mehr, weil das meiste sind Laboruntersuchungen, die man üblicherweise nicht macht.
Hast du das Gefühl, das bessert sich oder hast du die Hoffnung, das bessert sich? Weil, wie gesagt, du bist ja schon jetzt länger in dem Thema drin und beschäftigst dich und wendest die Mikroimmuntherapie an. Hat sich da in der letzten Zeit was Positives getan?
Ich denke, wir haben immer mehr auch jüngere Ärzte und Ärztinnen, die sich da für einen alternativen Weg begeistern lassen. Das Problem ist halt, man muss was dazu lernen, man muss etwas dazu lernen und man muss auch ein Verständnis dafür entwickeln wollen. Und vor allem braucht es Zeit für den Patienten. Wenn ich mir so einen Hausarzt vorstelle, der 5 Minuten Zeit hat, sich nur die Symptome anzuhören, dann soll er in der Zeit auch noch wissen, was der hat und ihm auch noch eine entsprechende Therapie verordnen. Das kann nicht funktionieren. Also der Faktor Zeit, der arbeitet natürlich für uns. Und ich hatte heute Morgen wieder eine Long-Covid-Patientin neu hier. Ich brauche da 1,5 Stunden. Und die hat halt niemand so im Alltag in einer Praxis. Das heißt, das müssen Praxen sein, die komplett umdenken. Das ist meistens nicht so leicht, weil eben diese Hausarztaufgabe erfüllt sein will. Also zum Beispiel in der Schweiz kenne ich kaum einen Arzt, der sagt, ja, das mache ich jetzt dazu, weil der sagt, ich habe schon keine Zeit. So nicht.
Jetzt haben wir vorhin schon ein ganz tolles erstes Fallbeispiel gehört von der ersten Long-Covid-Patientin, die damals zu dir kam. Hast du denn noch ein zweites Fallbeispiel? Weil du hattest ja gesagt, Long-Covid ist so ein facettenreiches Thema. Da ist kein Patient so wie der andere. Hast du ein zweites Fallbeispiel?
Ich hab ein zweites Fallbeispiel, das komplett anders ist. Das war eine Patientin, die wahnsinnig Angst hatte vor Corona. Es kommt auch immer darauf an, wo leben die Menschen. Also die erste, die lebt irgendwo im Kanton Bern in einer ländlichen Gegend und hatte auch nicht diese Ängste. Aber die war halt in der Klinik und war deshalb dem ausgesetzt. Dieser zweite Fall, das ist eine typische Stadtzürcherin. Die lebt in Zürich, in der Stadt. Oh, der Lockdown und die Angst. Und in diesen Städten war die Angst einfach viel größer, weil man ja permanent eigentlich unter Leuten wäre, weil man sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt und nicht im eigenen Auto und all diese Dinge. Also sie war so eine richtige Angstpatientin und sie hat dann eben auch tatsächlich Corona gekriegt. Aber sie hat Corona gekriegt, nachdem sie eine Impfung hatte oder zwei. Jetzt bin ich nicht sicher, es spielt aber überhaupt keine Rolle. Aber es ging ihr eben nach der Impfung schlecht und nicht nach Corona. Und das ist so diese Unterscheidung. Und dann hatte sie eben noch Corona. Und dann hat die Angst mitgespielt. Und es ging ihr dann wirklich absurd schlecht, also richtig, richtig schlecht. Und als sie zu mir kam, war sie im Rollstuhl und konnte sich auch kaum mehr bewegen und so. Und nachdem ich schon ein paar Fälle hatte, habe ich mir das Ganze genauso locker angeschaut und habe mich eben nicht in diese Ecke drängen lassen, oh, das ist jetzt ganz schlimm, sondern ich bin genau gleich da dran gegangen und siehe da, es war auch sehr ähnlich. Also es gab diesen reaktivierten Herpes Zoster und sie hatte auch eine Gürtelrose und diese Lähmungserscheinung, wie eben auch bei der ersten Patientin, nur eben viel stärker, ausgeprägter. Auch diese komplette Erschöpfung. Und bei ihr war noch zusätzlich, dass sie sich auch irgendwo hat gehen lassen, also so eine gewisse Vernachlässigung und aber eben diese Angst. Also sie saß nur mit Maske bei mir drin und ich löse das Drama auf. Innerhalb von 2 Monaten konnte die wieder gehen. Und wir haben nichts anders gemacht. Also da ging es nicht darum, ich habe jetzt mir was Wahnsinniges überlegt, weil sie was Wahnsinniges hat, sondern ich habe mich einfach stur an das gehalten, wo ich Erfahrung habe, wo die Diagnostik mich hingeführt hat und dann haben wir das gemacht. Und sie war damals auch noch in psychiatrischer Behandlung, weil sie früher schon eben Krebs hatte, hatte sie so eine onkologische Psychologin und dann ist sie wieder zu der gegangen. Und die ist aus allen Wolken gefallen. Die hat gesagt, wie ist das möglich? Ne? Und jetzt habe ich halt das Problem, dass diese Psycho-Onkologin mir ihre ganzen Long-Covid-Fälle schickt. Das war unfassbar. Also das ist natürlich ein Highlight. Und ist aber leider nicht einfach bei allen Long-Covid-Patienten so. Also da muss man ehrlich sein. Das ist tricky. Das sind viele Faktoren, die dann wieder neu kommen, dann kriegt man wieder neue Labortests, dann macht man die, dann findet man wieder, oh Gott, der hat ganz viele autoimmune Antikörper, wo kommen die denn jetzt her? Früher hätte ich einfach gesagt, okay, das ist EBV und wenn ich ein EBV im Griff habe, geht das auch weg. Heute bin ich nicht mehr immer ganz so sicher, oder ist es das Spike-Protein oder ist es vielleicht auch durch die Impfung passiert? Wir können das nicht absehen. Und ich denke, es braucht jetzt vielleicht die nächsten 2-3 Jahre, um dann wirklich von Erfolgen reden zu können. Also individuell werden wir immer Erfolge haben, aber ob in der Summe, das werden wir sehen. Aber was sicher nicht geht, ist jetzt diese Geschichte mit schnellen Mitteln in den Griff kriegen zu wollen. Das ist unmöglich. Also es gibt da Ärzte, die verordnen Cortison, Antibiotika, Blutverdünner, alles auf einmal. Und irgendwann müssen die Patienten aufhören, das zu nehmen, weil es ja nicht mehr geht. Und wenn die aufhören, sind die wieder genau da, wo sie vorher waren, weil das ursächliche Problem ist ja überhaupt nicht behandelt.
Vielen Dank für das andere tolle Fallbeispiel, was mal wieder gezeigt hat, wie unterschiedlich Long-Covid doch sein kann und wie man trotzdem mit diesen Mitteln so tolle Erfolge erzielen kann. Jetzt Hörer, die Ärzte oder Heilpraktiker sind und die sich jetzt für die Mikroimmuntherapie interessieren. Was ist so deine Empfehlung? Wie steigt man da überhaupt ein? Wie bist du damals, wir haben gehört, du hast den Kongress mitgemacht, aber wie bist du damals eingestiegen dann in die Mikroimmuntherapie, um sie dann auch bei dir in der Praxis einzusetzen?
Also eingestiegen bin ich, indem ich wirklich alle Schulungen gemacht habe. Alles, was mir geboten wurde an Lehrgängen, habe ich absolviert. Und ich denke, jemand, der anfängt, sollte nicht versuchen, ein bisschen das anzufangen, sondern sich erst wirklich profund das Basiswissen zu holen. Mittlerweile gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Damals gab es nur eine und jetzt gibt es also die MEGEMIT, das ist die Medizinische Gesellschaft für Mikroimmuntherapie. Die gibt es auch in anderen Sprachen, Französisch, Englisch und Spanisch. Und da kann man Kurse besuchen. Ich selber habe meine eigene Akademie aufgebaut, naturheilkunde-akademie.com. wo ich auch diese Basisausbildung anbiete. Jemand, der sich dafür interessiert, kauft am besten erstmal das Buch Mikroimmuntherapie. Dann kann er sehen, liegt mir das? Ist das was, was mich anspricht? Möchte ich da tiefer reingehen oder ist es fernab von allem? Das kann ich nicht. Man muss ja auch da Blutanalysen machen. Es gibt viele, die sagen, ich will keine Praxis, wo ich Blut abnehmen muss. Auch dafür gibt es Lösungen. Solche Dinge besprechen wir dann immer am Ende der Ausbildung, damit wir eben möglichst allen die Möglichkeit bieten können, dass sie es anbieten können in ihren Praxen.
Ich würde jetzt einfach mit dir in den letzten Teil der Folge starten. Hier habe ich noch ein paar ganz kurze Fragen über deine Arbeit und über die Mikroimmuntherapie. Also zuerst wäre da unsere Kategorie Top und Flop. Vielleicht haben wir es auch angesprochen, aber was war denn so bislang dein größtes Erfolgserlebnis und vielleicht auch deine größte Enttäuschung in der Praxis? Das muss auch nicht die Mikroimmuntherapie betreffen, das kann alles sein.
Ja, das ist recht schwierig. Ich glaube, den Topfall, den hatten wir gerade. Das ist die Patientin, die aus dem Rollstuhl aufsteht.
Also das glaube ich auch.
Im Moment zumindest auch zum Thema Long-Covid nicht zu toppen. Und ansonsten würde ich sagen, über die vielen Jahre ist eigentlich fast jeder voll in irgendeiner Form ein Erfolgserlebnis. Und das muss ja nicht immer eine vollständige Heilung sein. Ich denke, wir müssen auch die Ansprüche entsprechend anpassen. Zu den Flops würde ich, ob es Flop ist, weiß ich nicht, aber ich würde sicherlich alle die Fälle dazu zählen, die mit Krebs zu mir kommen und wo ich dann einfach nichts mehr tun konnte, weil es schlichtweg zu spät war. Und ich weiß auch nicht, gibt es ein zu früh, gibt es ein richtig? Es ist halt immer so, wie es ist. Ich habe ein schönes Erlebnis, ich weiß nicht, ob es Flop ist, es ist irgendwie sogar witzig. Es kam ein Italiener zu mir, der extra wegen MS-Behandlung zu mir kommen wollte. Und der hatte dann abgezählt, dieses Stundenhonorar mir hingelegt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich damit? Und dann hat er gesagt, ja, das kostet doch so viel. Und er hat gesagt, ja, was möchten Sie jetzt dafür? Sagt er, Sie behandeln mich doch jetzt. Und er hat auch nicht verstanden, dass es dazu etwas mehr bedarf. Also er war davon überzeugt, dass ich jetzt innerhalb dieser Stunde die MS behandle. Und seither habe ich von einer Patientin einen handgeschnitzten Zauberstab gekriegt.
Ja, es wäre super, wenn der funktioniert würde. So, dann wäre die Welt viel einfacher.
Ja.
Genau. Dann kommen wir doch einfach zur nächsten Kategorie schon. Mythos Mikroimmuntherapie. Welche Falschinformationen zur Mikroimmuntherapie wolltest du denn schon immer mal klarstellen an dieser Stelle jetzt?
Hast du die Möglichkeit? Ich glaube, ich habe es gerade erwähnt. Es gibt nicht ein Mittel für irgendwas, sondern es ist eine komplexe Therapie und es gibt insgesamt über 40 Mittel. Das heißt, es ist nicht so, Mikroimmuntherapie ist gegen alles. Also ich lese das immer mal wieder in einem Forum. Ah, wie kann das sein, eine Therapie für alles? Nein, es sind 40 verschiedene Produkte und die Diagnostik ist eben individualisiert und von daher ist es möglich, sehr viele Krankheitsbilder zu therapieren. Und das ist für mich eigentlich der größte Mythos. Und der zweite Mythos ist, nein, es ist keine Homöopathie. Es sind eben hochverdünnte Substanzen, wie sie auch im Körper vorkommen und die wirken direkt auf unser Immunsystem, weil wir Gleiches mit Gleichem behandeln. Und vielleicht noch ein Mythos. Nein, es ist keine Genmanipulation und es sind keine humanen Zytokine. Die Zytokine sind meistens aus nicht pathogenen Kolibakterien und die DNA oder was da an genetischen Teilen verwendet wird, ist aus Fenchel oder Salbei.
Dann haben wir das auch geklärt. Gut. Genau. Und dann noch, was ist denn dein Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Wir brauchen die gleiche Toleranz wie das Immunsystem. Toleranz ist für mich das, was wir brauchen, um uns gesund zu fühlen. Einerseits, wenn wir zu viel Toleranz haben, lassen wir zu viel zu. Und das sollten wir nicht, also eine gesunde Abgrenzung. Und andererseits, wenn wir zu intolerant sind, dann sind wir Fremden gegenüber zu aggressiv. Und wenn wir in einer Balance in dieser Toleranz leben, dann haben wir doch eigentlich ein schönes Leben. Dann können wir soziale Wesen sein, die andere auch mal ertragen. Und wir können aber auch gelernt haben, uns im richtigen Moment abzugrenzen und komme nicht, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen, in die Versuchung, ein Helfersyndrom zu haben. Das ist ungesund.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und für die vielen Einblicke in deine Arbeit und besonders natürlich auch für deine Expertise zur Mikroimmuntherapie, Corinne. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffentlich viele weitere Erfolgserlebnisse bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten.
Vielen Dank, Jasmin. Es hat auch mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, es kommt bei meinen Kolleginnen und Kollegen so an, dass sie inspiriert sind, sich mit dieser Therapieform mal auseinandersetzen zu wollen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Informationen zu unserer Expertin findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin Elfi Rodatus wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.